Nun sehen wir wieder einen Abschnitt im Leben des Abrahams. Wir sind ja so etwas unter dem Oberthema Glaube. Was ist Glaube? Was heißt das eigentlich? Sind wir ja mit Abraham beschäftigt und nun beschäftigen wir uns heute mit einem etwas finsteren Abschnitt in seinem Leben. Er hat einige finstere Abschnitte. Einer, den finden wir im Lukas Kapitel 12, Verse 10 bis 20, als er nach Ägypten ausziehen muss, weil im Land Kanaan eine große Hungersnot ausbrach. Ich lese mal die Verse, Kapitel 12, Verse 10 bis 20. Damals brach im Land Kanaan eine schwere Hungersnot aus und darum suchte Abraham Zuflucht in Ägypten. Als er an die ägyptische Grenze kam, sagte er zu Sarai: Ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, das ist seine Frau und sie werden mich totschlagen, um dich zu bekommen. Sage deshalb, du seist meine Schwester. Dann werden sie mich deinetwegen gut behandeln und mich werden sie am Leben lassen. In Ägypten traf ein, was Abraham vorausgesehen hat. Überall fiel Sarai durch ihre Schönheit auf. Die Hofleute priesen sie dem Pharao in den höchsten Tönen. Übrigens, das ist eine der wenigen Stellen, wo dieses Wort preisen im Alten Testament für einen Menschen gebraucht wird. Das steckt das Grundwort Halleluja drin. Also sie jubelten praktisch Sarai hoch vor dem Pharao, was das für eine wunderbare Frau ist. Und er ließ sie in seinen Palast holen, Sarai. Ihr zuliebe war er freundlich zu Abraham und schenkte ihm Schafe und Ziegen, Rinder, Esel und Kamele, Sklaven und Sklavinnen. Doch weil der Pharao sich die Frau Abrahams genommen hatte, bestrafte der Herr ihn mit einer schweren Krankheit und allen anderen, ihn und alle anderen im Palast. Da ließ der Pharao Abraham rufen und sagte zu ihm: Warum hast du mir das angetan? Du hättest mir doch sagen können, dass sie deine Frau ist. Aber du hast sie für deine Schwester ausgegeben. Nur deshalb habe ich sie mir zur Frau genommen. Nun, sie gehört dir, nimm sie und geh. Der Pharao bestellte eine Abteilung Soldaten und ließ Abraham mit seiner Frau und seinem ganzen Besitz über die Grenze bringen. Aber das überschrieben, Gott stärkt das Vertrauen. Ich habe zwei Untertitel. Der eine ist, in die Sackgasse geraten, und der zweite ist, Gott kommt spät. Nun, Abraham ist in dem Land, das ihm Gott versprochen hat. Endlich wusste er, das haben wir letztes Mal gesehen, hat ihm Gott gezeigt, das ist nun dein Land. Und nun bricht in diesem Land eine große Hungersnot aus und Abraham sieht sich gezwungen, nach Ägypten zu ziehen. Die Kornkammer der damaligen Welt, die durch den Nil auch immer sehr gut fruchtbares Land war, war genug Wasser zur Bewässerung vorhanden. Abraham hat also einen ganz vernünftigen Entscheid getroffen. Und ich meine, dass er auch völlig richtig war. Es war ja nicht das letzte Mal, dass Menschen Gottes aus dem Land ziehen mussten, das ihnen Gott versprochen hatte, weil Hungersnöte gekommen sind. Auch Jakob musste wegziehen nach Ägypten, schlussendlich mit seinen Söhnen. Die Hungersnot war also nicht so ein großes Problem, das Abraham zu überwinden hatte. Das konnte er überwinden, indem er nach Ägypten zog. Abraham hatte ein viel größeres Problem, das war seine Frau. Seine Frau war schlicht und ergreifend zu schön. Wenn die an einer Misswahl oder einer Miss World Wahl teilgenommen hätte, die hätte alles, was lebt, an Frauen völlig in den Schatten gestellt. Das sehen wir ja. Als sie nach Ägypten kam, traf das tatsächlich ein. Überall, wo sie erschien, lobte man sie und sagte, was ist das für eine wunderbare Frau. Sie war übrigens 65 Jahre alt. Aber da sie ja über 100 Jahre alt wurde, war sie ja in der Blüte des Lebens, entspricht heute so einer 30- bis 40-jährigen Frau. Also, das war die große Gefahr. Abraham musste um sein Leben fürchten, weil, wenn man so eine schöne Frau hat und in ein Land geht, das ein das von einem mächtigen Herrscher regiert ist, der Harems führt, der ist natürlich interessiert, wenn eine überdurchschnittlich schöne Frau kommt, dass er die sich zu eigen macht. Und wie kann er sich die zu eigen machen? Nicht dann, wenn die Frau schon einem Mann gehört, das schickt sich nicht. Also, man macht Folgendes, man bringt den Mann um, dann hat die Frau keinen mehr und dann nimmt man sie an den Hof. So hat man das damals gemacht und das wusste Abraham. Sein Leben stand unter großer Gefahr. Und er vereinbarte mit Sarai übrigens schon vorher, und das ist wichtig für den Gedanken, wo ich euch hinführen möchte, er vereinbarte mit Sarai schon vorher, schon als er nach Kanaan kam, dass wenn sie unterwegs sind, sie immer sagen soll, dass er ihr Bruder ist, was ja auch wirklich stimmt. Er war ja auch ihr Halbbruder, sie war seine Halbschwester. Also, schon in Kanaan, das war gar nichts Neues, das haben sie immer gemacht. Das war ihr Selbstschutz. Schon in Kanaan gab sie sich immer aus als die Schwester von Abraham. Und er sagt ihr jetzt nochmals an der Grenze, weil er offenbar diese Gefahr nochmals größer sah, weil das Land von einem mächtigen Herrscher regiert wurde. Er sagte, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Das ist übrigens ganz schön, was er da sagt. Ich denke, viele unserer Frauen wären froh, wenn ihre Männer ihnen das ab und zu mal sagen würden. Vielleicht nicht jeden Tag, aber ab und zu schätzen das Frauen, wenn die Männer sagen, du bist eine schöne Frau, du gefällst mir. Es muss ja nicht die schönste Frau der Welt sein. Aber für mich bist du eine schöne Frau und du gefällst mir. Macht doch das wieder einmal. Eure Frauen werden es euch danken, vor allem dann, wenn ihr es nicht nur nach der Predigt macht, sondern auch in 2 Jahren wieder einmal. Ohne dass ihr Anweisungen von einem Prediger bekommen habt. Das gehört einfach auch zum Zusammenleben. Und Abraham hat das so ganz ungeniert gesagt und er war offenbar nicht nur selber dieser Meinung, sondern auch die anderen waren dieser Meinung, dass sie eine schöne Frau ist. Wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, das ist deine Frau und sie werden mich totschlagen. Also das ist seine Frau, Entschuldigung. Dass seine Frau ist, wissen sie ja. Und sie werden mich totschlagen, um dich zu bekommen, eben dass er sie dann keinen Mann hat, dann ist sie frei, dann kann sie an den Hof kommen. Sag deshalb, du seist meine Schwester, dann werden sie mich deinetwegen gut behandeln und am Leben lassen. Und das fanden nun die Leute tatsächlich. Wollte Abraham am Leben bleiben, dann musste er sich als Bruder ausgeben, so war er der Meinung. Und er musste in Kauf nehmen, dass man ihm Sarai wegnimmt. Aber ob er schlussendlich wirklich das vorausgesehen hatte, dass man ihm die Sarai wegnimmt, das möchte ich mal hier ganz deutlich bezweifeln. Denn bis anhin hat das ja immer geklappt, es hat immer funktioniert in Kanaan. Ihm wurde nie die Frau weggenommen. Er wurde immer verschont. Ich glaube nicht, dass er damit gerechnet hat, dass der Pharao sich erdreistet, ihm einfach die Frau wegzunehmen. Das hat er gemacht. Als sie in Ägypten waren, geschah genau das, was Abraham dachte. Alle sprachen von Sarai, was das für eine wunderbar schöne Frau ist. Und sie kamen an den Hof, die Leute, und sagten, oh Pharao, wir haben eine Frau gesehen, sowas hast du noch nie gesehen. In ganz Ägyptenland war noch nie so eine schöne Frau da. Da müsst ihr euch vorstellen, was der Pharao denkt, oder? Der ist natürlich mächtig. Der ist sich gewohnt, sich das zu nehmen, was ihm gefällt. Der hat seine Leute. Okay, er schickt seine Leute und lässt diese Frau holen. Sie ist ja die Schwester des Abraham. Und dann zeigt er sich noch freundlich dem Abraham, indem er ihm viel schenkt. Schafe, Ziegen, Rinder, Esel, Kamele, Sklaven und Sklavinnen. Das war ein richtiges Vermögen, das er ihm übereignete. Also da muss Sarai schon sehr außerordentlich schön gewesen sein. Der Pharao nimmt sich, was er will, aufgrund seiner Macht und ließ Sarai kurzerhand zu sich auf den Hof nehmen. Abraham wurde reich beschenkt. Ich bezweifle zwar, dass Abraham glücklich war über diesen Reichtum. Ich denke, Abraham hätte sehr, sehr gern auf diesen Reichtum, den er da bekommen hat, verzichten können, denn er war selber genug reich. Er hat es nicht noch nötig, nochmal ein paar Schafe und nochmal ein paar Sklaven dazu zu bekommen. Er hatte genug zum Leben. Er war vermögend. Er war ein reicher Nomade. Ich glaube nicht, dass Abraham glücklich war. All dieser Reichtum konnte ihn vermutlich nicht über das hinwegtrösten, was ihm nun zugestoßen ist. Nämlich, er musste mit der Vorstellung leben, dass sich ein anderer Mann an seine Frau heranmacht. Das sind Männer sehr, sehr sensibel, kann ich euch sagen. Und ich denke, dass Abraham hier nicht weniger sensibel war, dass ihn das nicht weniger schmerzte, mit dieser Vorstellung zu leben. Ich denke, der hätte alles wieder zurückgegeben, nur um seine Sarai wieder bei sich zu haben und zu wissen, da vergreift sich nicht irgendein Mann, und sei er noch so mächtig, an meine Frau. Ihm waren wie die Hände gebunden. Und wie das ist so für Männer, zeigt uns die Sprüche. In den Sprüchen heißt es: Aber wer mit der Frau eines anderen Ehebruch begeht, muss den Verstand verloren haben. So etwas tut nur einer, der sein Leben leid ist, also der lebensmüde ist, der irgendwie schon bereit zum Sterben ist. Schläge bekommt er und dazu Schmach und Schande, die er nie wieder los wird. Eifersucht steigert die Wut eines Ehemannes bis zum Äußersten. Und wenn die Gelegenheit sich bietet, wird er sich rächen, ohne jedes Mitleid. Mit Sühnegeld lässt er sich nicht besänftigen. Du magst ihm noch so viel Geschenke anbieten, er bleibt hart. Das zeigt tief in die Seele des Mannes hinein, dieses Wort. Leuchtet tief das aus, was mit einem Mann passiert, dem die Frau weggenommen wird und mit dessen Frau ein Mann, anderer Mann Umgang hat. Das ist, ein Mann kann das fast nicht überwinden. Und hier heißt es sogar, und wenn er noch so viele Geschenke bekommt, er wird sich nicht durch Geschenke trösten lassen. Das kann er fast nicht überwinden. Und ich denke, der Abraham hätte ohne Probleme alles wieder gern zurückgegeben. Das muss auf ihm enorm gelastet haben. Dieser Gedanke, dass seine Frau nun von einem anderen Mann genommen wurde. Und plötzlich war alles in Frage gestellt. Wie soll das jetzt mit seinen Nachkommen weitergehen? Wie soll das mit dem Versprechen Gottes weitergehen, dass er viele Nachkommenschaft hat? Jetzt hat er seine Frau weg. Abrahams Leben ist an einem Tiefpunkt. Er ist in die Sackgasse geraten. Wie sollen wir das beurteilen? Wie viel Schuld an dieser Sache trifft in Abraham? Hätte er als Mann des Glaubens anders handeln müssen? Erwartet Gott von ihm mehr Vertrauen? Ich weiß es nicht. Der Abschnitt sagt auch nichts dazu. Und ich würde deshalb eigentlich eher etwas vorsichtig sein, bei Abraham die Schuld zu suchen. Wenn jemand hier in diesem Abschnitt klar schuldig gesprochen wird, dann ist es nicht Abraham, sondern Pharao. Es wird nirgends hier Schuld zugesprochen. In den Kommentaren liest man eigentlich immer, zum einen sagt man, Abraham ist schuld, weil er nach Ägypten gezogen ist, das Land verlassen hat. Das würde ich sehr anzweifeln, ob das eine Schuld ist. Und eine Schuld, dass er Sarai als Schwester ausgegeben hat. Das habe ich auch mal gedacht. Und als ich da weiter darüber nachdachte, kam mir dann doch der Gedanke, nachher hat er es ja wieder gemacht. Und vorher hat er es gemacht und Gott hat ihm nie gesagt, das ist falsch, was du machst. Abraham hat also eigentlich gehandelt, so wie es den Gepflogenheiten der damaligen Welt entsprach. Und hier habe ich etwas entdeckt, was in unserem Denken, auch im Umgang miteinander, wir als Christen sehr stark in Gefahr stehen. Wenn es jemandem schlecht geht, was machen wir dann? Wir versuchen herauszufinden, was der für eine Sünde getan hat. Was hat er falsch gemacht, dass der in der Sackgasse steckt? Und genauso sind wir irgendwie wie hingezogen dazu, jetzt bei Abraham irgendetwas zu finden, wo wir sagen können, deshalb steckt er in der Sackgasse. Er hat einen Fehler gemacht. Gott ist daran gar nicht beteiligt. Er hat sich in diese Sackgasse manövriert. Das stimmt schon, wenn ich gesündigt habe. Aber ich kann auch im Leben in eine Sackgasse geraten, ohne gesündigt zu haben. Das vergessen wir oft. Ich kann in einer tiefen Sackgasse stecken und mir kann niemand eine Sünde nachweisen. Und ich finde auch keine. Wir sind oft an diesem Punkt miteinander unbarmherzig. Wir verstehen uns oft nicht, weil wir sofort unser Sündendenken hervornehmen und sagen, wenn es dem jetzt schlecht geht, dann hat er eine Schuld, sonst würde es dem besser gehen. Nach dem Motto, wenn du richtig glaubst, geht es dir immer gut. Steht zwar nirgends in der Bibel, aber wir verinnerlichen das irgendwie, ich weiß auch nicht warum, weil es halt schön ist. Und weil dann die Welt so einfach zu erklären ist. Denen, die es schlecht geht, die haben irgendetwas Böses gemacht, die sind selber schuld. Und denen, die es gut geht, die haben es gut gemacht, die können sich freuen. So einfach ist das Leben nicht. So einfach ist die Welt nicht. Und so einfach ist das Glaubensleben nicht. Abraham hat seinen Glauben bewiesen, dadurch, dass er nicht zurück nach Mesopotamien ging, als die Hungersnot ausbrach, sondern dass er nach Ägypten ging. Er hat nicht gezweifelt, dass ihm Gott dieses Land geben wird, aber er hat jetzt gesehen, er muss Maßnahmen ergreifen. So kann es in unserem Leben sein, dass wir ganz normale Maßnahmen ergreifen. Wir haben vielleicht nicht einmal eine bestimmte Weisung Gottes, wir wissen einfach, das müssen wir jetzt tun. Warum? Weil Gott uns einen Verstand gegeben hat. Wenn ich kein Geld habe und ich meine Familie nicht mehr ernähren kann, dann überlege ich, wie ich das machen kann. Ich bete, vielleicht habe ich eine Idee und dann mache ich es. Das ist meine Verantwortung. Abraham hat nichts anderes getan, als die Verantwortung übernommen, für seine Frau zu sorgen, für seine Sklaven zu sorgen und für seine Tiere zu sorgen. Es zeigt uns, dass wir im Leben ganz normale Entscheidungen treffen können. Für das gab uns Gott den Verstand und es zeigt uns, dass nicht zwingend, wenn ich in eine Sackgasse gerate, dass das zwingend heißt, dass ich dann das selber verschulde. Jedenfalls war Abraham völlig am Ende. Alles schien verloren. Die Versprechen Gottes sind in weite Ferne gerückt. Und gerade an diesem Punkt, wo alles so aussichtslos schien, greift Gott sichtbar ein. Man könnte fragen, ja, warum hat er nicht vorher eingegriffen? Warum hat er es so weit kommen lassen? Gott hätte doch das schon verhindern können, dass der Pharao Sarai an den Hof nimmt. Rein menschlich gesehen kommt hier Gott sehr spät. Und als Abraham noch nicht absehen konnte, was weiter geschehen wird, hat er vielleicht auch gedacht, Gott, du bist zu spät gekommen, jetzt ist es gelaufen. Ich denke, wir sind uns einig, Gott kommt sehr spät. Wir hätten Gott den Rat gegeben, komm doch früher, lass doch Abraham gar nicht an diesen Punkt kommen. Zeig doch deine Macht früher, indem dass du ihn bewahrst vor so einer Not. Vor so einer Demütigung. Ich möchte das an zwei Punkten aufzeigen. Gott ist, also warum ich denke, dass das zwei Gründe, warum Gott so handelt. Der eine, Gott stärkt das Vertrauen des Abrahams. Gott ließ Abraham in diese Sackgasse laufen, nicht in erster Linie, weil er sich falsch verhalten hatte, sondern damit er erfahren sollte, dass er in der Lage ist, in der verzweifelsten Situation eine Wende herbeizuführen. Er wollte Abraham zeigen, dass wenn die Situation noch so aussichtslos ist, er sein Versprechen zu halten vermag. Und diese Lektion brauchte Abraham dringend für sein Leben, für die Jahre, die er nachher noch lebte. zu wissen, dass es, wenn die Situation noch so verfahren ist, Gott wird einen Ausweg finden. Denken wir nur an die Situation, als er seinen Sohn opfern musste. Das ist noch viel schlimmer gewesen. Und dort war er so weit, dass er wusste, Gott wird an irgendeinem Punkt wird er eine Wende herbeiführen. Entweder wird er meinen Sohn wieder zum Leben erwecken oder er wird irgendetwas anderes tun, aber er wird sein Versprechen halten, dass der Isaak dieser Sohn der Nachkommenschaft sein wird. Wo hat er das gelernt? Im Lesen von Texten. Nein, er hat das hier gelernt in solchen Erfahrungen, als ihn Gott in die Sackgasse führte, damit er erfährt, dass seine Macht alles vermag. Wir alle machen als Christen solche Wachstumsprozesse durch, die wir gar nicht so schätzen. Gott lässt uns manchmal in Sackgassen laufen, damit wir erfahren, dass er zuverlässig ist. Und ich spreche jetzt nicht von Sackgassen, in die wir geraten, weil wir gesündigt haben. Wenn ich gestohlen habe und so, dann habe ich mich selber in die Sackgasse manövriert. Aber das Leben geht manchmal so, dass ich einfach in eine Sackgasse gerate und Gott führt uns und lässt uns in solche Sackgassen hinein, damit wir seine Kraft und Herrlichkeit erfahren. Wir sollen wachsen im Vertrauen. Wir sollen erkennen, dass er zuverlässig ist. Und das hatte Abraham erfahren. Gott wird mich beschützen, hat er gelernt. Er wird sein Versprechen halten. So wie es Paulus später den Korinthern sagt, ja, Gott ist treu, er wird euch ans Ziel bringen, denn er hat Jesus Christus, unseren Herrn, durch Jesus Christus, unseren Herrn, mit dem wir verbunden sind. Er wird uns ans Ziel bringen. Und ein zweiter Grund, warum Gott so spät kommt, könnte sein, weil Gott den mächtigsten Mann oder einem der mächtigsten Männer dieser Zeit zeigen wollte, dass er, der Gott Abrahams, stärker ist als alle Götter Ägyptens. Dass die militärische Macht noch die Götterwelt der Ägypter irgend nur ansatzmäßig eine Chance hätten gegen ihn. Er hat einerseits so Abraham Respekt verschafft, er hat ihm gesagt, ich will dir einen großen Namen machen. Und im Psalm 105 heißt es, Doch Gott ließ sie von niemand unterdrücken, ihretwegen warnt er die Herrscher, Hände weg von meinen berufenen Dienern, krümmt meinem Propheten kein Haar. Es ist eine Art Evangelisation, die Gott hier durchgeführt hat in Ägypten. Und er hat nicht bei den tiefsten Schichten der Gesellschaft angefangen, sondern er ist gleich oben eingestiegen, hat gleich dem Herrscher gesagt, wer er ist und wer der wahre Gott ist. Er macht sich bekannt und Gott bringt sich ins Gespräch. Von diesem Tag an wusste ganz Ägypten, dass der Gott Abrahams mächtiger ist als die Götter Ägyptens. Und dass Gott wohlweislich in der Lage ist, eine Frau aus einem Palast herauszukriegen, bevor dieser Pharao nur irgendeinen Finger an diese Frau gerührt hat. Das musste ganz Ägypten wissen. Er hat ja die Armee kommen lassen, um dann praktisch in einem Geleit den Abraham aus dem Land zu begleiten. Er hat ihm noch Schutz geboten. Das konnte nicht verborgen bleiben. Wenn uns Gott in schwierige Zeiten oder schwierige Zeiten durchleben lässt, dann geht es oft gar nicht um mich. Und ich denke, das ist eine Lektion, die wir schwer verdauen. Dann geht es oft gar nicht um mich, sondern dann geht es um Gottes Plan. Er hat viel höhere Ziele, die ich nicht kenne. Und mein Leben durchleidet manchmal Tiefen, ohne dass ich verstehe, warum. Ohne dass ich gesündigt habe, ohne dass ich eine Idee hätte, was ich jetzt hätte falsch machen können. Einfach so. Es kann so sein, dass Gott etwas anderes vorhat. Warum lässt Gott das zu? Er lässt es vielleicht zu, weil es viel wichtigere Dinge gibt, als gerade das, was mir jetzt am besten täte. Gott hat die Gesamtübersicht. Er weiß, was er tut. Und er weiß, warum er etwas tut. Und wenn wir das begreifen, dann können wir uns auch in schwierigen Situationen wirklich echt auch in die Hände Gottes geben. Dann können wir sagen, Herr, du weißt es. Ich habe das schon oft gemacht. Gerade in Zeiten, wo ich dachte, ja, warum läuft es nicht besser? Dann sage ich, Herr, du weißt es. Ich habe nicht die letzte Verantwortung. Du weißt, warum, dass du das so laufen lässt. Ich möchte es anders. Ich kenne deine Absicht hinter dem nicht. Aber wenn du das so machst, dann mach es so. Wir können nicht alles durchschauen und wir meinen immer, wir müssen agieren als Leute, die genau wissen, warum was geschieht. Das werden wir nie genau alles wissen. Wir werden nie genau wissen, warum ein Flugzeug abstürzt mit 50 Christen, die sterben. Wir werden nie ganz begreifen können, warum Missionare sterben, die man braucht auf dem Feld. Manchmal ist es besser, wir sagen gar nichts, als dass wir irgendwas Komisches sagen, das vielleicht fromm klingt, aber mehr verletzt als klärt. Wir können das nicht. Gott weiß es. Gott weiß, wohin er führt. Und das, meine ich, sind die beiden Gründe mal hier, die ich sehen kann. Gott stärkt das Vertrauen des Abraham. Er zeigt ihm, Abraham, du kannst dich auf mich verlassen, du hast es gesehen, du bist in so eine Sackgasse geraten, du konntest nichts mehr machen. Ihm blieb gar nichts übrig. Entweder sagt er, sie ist mein Mann, dann wird er umgebracht, meinte er. Gott hätte dann auch ihm gezeigt, dass er anders handeln kann, bin ich auch überzeugt. Aber jetzt hat er es so gemacht. Aber Gott hat ihn nicht an dem Punkt angeklagt, dass er gesagt hat, Sarai sei seine Schwester. Das hat er nachher nochmals gemacht. Ist nochmals schief gelaufen. Und er hat ihm gezeigt, siehst du, jetzt sind dir die Hände gebunden. Du kannst nichts mehr machen, auch wenn du so viel Hab und Gut um dich herum hast, du kannst nichts mehr machen, du hast keine Chance. Aber ich mache noch was. Und du wirst noch staunen. Und du wirst sehen, du wirst dich auch in Zukunft so auf mich verlassen können wie hier. Das macht Gott auch mit uns. Wenn wir nicht, wenn es uns schlecht geht, nur einfach jammern und sagen, wie arm wir sind und Gott anklagen, sondern wenn wir warten, bis er handelt. Und als Zweites können wir lernen, dass wir nicht immer alles verstehen, wie Gott handelt und dass es nicht immer um mich geht, dass es mir gut geht, sondern dass Gott ein Ziel hat mit dieser Welt und ich ordne mich mit meinem Leben in den Plan Gottes ein und nicht Gott ordnet sich in meinen Plan ein. Das vergessen wir oft. Wir wollen oft Gott für unseren Plan, für unsere Pläne einspannen, aber das ist fehlgeleitet. Wir sollen uns in den Plan Gottes einspannen lassen. Das ist die biblische Sicht. Und da können dann manchmal Dinge geschehen, die wir vielleicht gerne anders hätten. Aber ich denke, dann geschehen auch Dinge, wo wir staunen über die Größe und Herrlichkeit und Macht Gottes. Eines aber wissen wir, sagt Paulus, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Hier sehen wir, dass am Leben des Abraham, auch wenn sein Leben an so einem Tiefpunkt gestanden ist, schlussendlich hat er gesehen, dass alles zum Besten geworden ist und sein Vertrauen in Gott gestärkt wurde. Wenn du selber in einer schwierigen Situation bist und du kannst sie nicht verstehen und du hast vielleicht schon nach vorne und zurück überlegt, habe ich jetzt gesündigt, dass ich jetzt da bin und Gott, warum machst du das? Kann dir das vielleicht eine Hilfe sein, dass du mal still bleibst und sagst, Gott, ich warte auf den Moment, wo du handeln wirst. Und ich will an dieser Situation lernen, im Vertrauen auf dich zu wachsen. Möge Gott das uns schenken, dass wir so reifen in unserem Glaubensleben, dass wir nicht wie kleine Kinder immer so trotzig, wenn etwas schief läuft, ja Gott, warum machst du das und hin und her, und dann hört man noch, man muss mit Gott schimpfen können und pipapo. Ich finde das ein bisschen komisch. Wir sollen still sein. Wir können Gott unsere Not sagen, aber sagen, Herr, ich warte auf den Punkt, wo du das Versprechen, das du gegeben hast, ausführen wirst. Und mein Vertrauen will ich stärken lassen von dir. Ich bete mit uns. Vater, ich möchte dir danken, dass du uns liebst. Und deine Liebe heißt auch, dass du uns erziehst, dass du uns zu Persönlichkeiten heranbilden möchtest, die feststehen im Glauben, die nicht wanken, die nicht irgendwie so ein oberflächliches Leben führen. Und ich danke dir, dass du dich auch in unserem Leben immer wieder offenbarst als der mächtige und heilige Gott. Ich danke dir, dass du uns immer wieder zeigst, dass du aus Sackgassen herausführst, wenn wir wirklich auf dich hoffen. Und dass wir wissen, dass du die Versprechen, die du ausgesprochen hast, garantiert halten wirst. Du selber bürgst dafür und wir danken dir. Und lehre uns, dass wir wachsen im Vertrauen zu dir, so wie Abraham gewachsen ist, wie du ihm das gelehrt hast. Und ich denke, du lehrst das auch uns im praktischen Leben, nicht nur dadurch, dass wir in der Bibel lesen, sondern auch in dem, dass du ganz praktisch uns in so Lebensabschnitte hineinführst, wo wir dich erfahren und erfahren, dass du treu bist. Amen.